Guten Morgen. Eine Familie aus unserer Gemeinde hatte vor Jahren ihr Kind verloren. Wir haben sie beerdigt und standen fassungslos an dem Grab. Und immer wieder hörte ich den Satz: Ruf mich an, wenn du was brauchst. Und auch ich selbst habe diesen Satz unzählige Male trauernden Menschen gesagt. Was ich nicht ahnte und auch erst jetzt in diesen Wochen gelernt habe, ist, wie sehr ich Trauernde mit diesem Satz überfordere. Der oder die Trauernde wird nicht anrufen. Denn nur die wenigsten Trauernden haben die Kraft und die Nerven, von sich aus auf die Menschen zuzugehen, die sie dann auch brauchen. Wer trauert, erlebt im Ausnahmezustand. Er leidet körperlich und seelisch. Er trägt eine offene, pulsierende Wunde in sich, die ihn betäubt und durch den Alltag torkeln lässt. Monate nach dem Tod des Kindes sprach ich mit der Mutter und sie erzählte mir, wie schwer die Wochen nach der Beerdigung waren und wie sehr alleingelassen sie sich in dieser Zeit fühlte. Im Rewe taten ihre Bekannten so, als ob sie nicht gesehen hätten. Und auf den Straßen wechselten Nachbarn heimlich die Straßenseite, um der Trauernden nicht in die Augen schauen zu müssen. Wir alle wissen, dass das kein böser Wille war. Vielleicht ging es uns selbst auch mal ähnlich im Umgang mit Trauernden. Wir empfinden Mitleid, wir wünschen der betreffenden Person alles erdenkliche Gute, aber da war sie auf einmal, die Hilflosigkeit. Was soll man sagen? Wie soll ich dem anderen begegnen? Man möchte nichts falsch machen. Und darum zieht man sich eher ein klein wenig zurück und merkt nicht, wie man auf diese Weise den oder die Trauernde noch mehr isoliert. Dabei erwarten Trauernde gar nicht, dass wir große Worte oder dass wir alles richtig machen. Sie erwarten lediglich, was heißt erwarten? Sie hoffen, sie wünschen, sie ersehnen sich, dass wir sie in ihrer Trauer nicht alleine lassen. Aber da stehen wir, und auch ich, hilflos und weiß nicht, was ich sagen soll. Kann uns in dieser Situation die Bibel etwas Rat geben? In der Bibel gibt es sehr viele unterschiedliche Trauergeschichten und der Trauernde schlechthin in der Bibel ist ein Mann namens Hiob. Selbst Menschen, die mit der Bibel nicht so vertraut sind, kennen diesen Namen. Hiobs Botschaften nennt man bis heute einfach schlechte Nachrichten. Hiob steht für unermessliches Leid, für unermessliche Trauer und vor allen Dingen für unermessliches Ringen, Ringen mit diesem Gott. Warum muss das gerade mir widerfahren? Wie kannst du Gott das zulassen? Womit habe ich das verdient, ich, der dir treu gedient habe? Hiob ist in seiner Trauer ungemein ehrlich. Seine Fragen an Gott sind fast schon brutal offen. Seine Klagen sind zeitweise Anklagen. Gott auf der Anklagebank. Ich liebe dieses Buch. Die äußeren Fakten zu Hiob sind sehr, sehr schnell erzählt. Hiob lebte vor Urzeiten, lange bevor es den Staat Israel gab, im alten Orient. Er besaß große Viehherden, lange bevor es viele Leute gab, die auch so viele Viehherden waren. Er war was Besonderes. Er blickte stolz auf seine 7 Söhne und seine 3 Töchter. Kurz, er war ein beneidenswerter und erfolgreicher Mensch. Doch dann erfuhr Hiob kurz hintereinander gewaltige Schicksalsschläge. Durch mordende, plündernde, feindliche Stämme verliert er all seine Viehherden und all seine Knechte. Sein ganzer Besitz ist von einem Tag auf den anderen in nichts zerronnen. Während er diese Nachricht erst einmal verdauen musste, erreichte ihn die nächste Hiobsbotschaft. Alle seine 10 Kinder, 7 Söhne und 3 Töchter sind bei einer Naturkatastrophe ums Leben gekommen. Ein Kind zu verlieren ist schon die Hölle. 10 Kinder am gleichen Tag. Und als ob das alles nicht schon viel zu viel zum Tragen würde, wird er überdies auch noch krank. Er bekommt Geschwüre am ganzen Körper und weiß vor lauter Schmerz und Juckreiz nicht mehr, ein noch aus. Und weil er über all dem seinen Glauben an Gott nicht verliert, bekommt er auch noch richtig Krach mit seiner Ehefrau, die selber ganz verzweifelt ist und einfach nicht verstehen kann, wie kann Hiob in so einer Situation noch an seinen Gott festhalten? Warum wird er nicht genauso depressiv wie sie auch? Und dann treten drei Freunde von Hiob auf den Plan. Diese drei Freunde spielen im Buch Hiob keine rühmliche Rolle, weil sie nämlich alles tun, um zu versuchen, Gott zu verteidigen, religiöse Begründungen zu finden, warum das Heil genauso gerechtfertigt ist und richtig ist. Und was sie da entgegenhalten, ist einfach nur schlimm. Wird schon für irgendetwas gut sein, das Leiden, sagt der eine. Und der andere sagt, Gott macht keine Fehler. Und der nächste sagt, wird schon seine Gründe haben, dein Leiden. Lass uns schauen, welche Sünde du auf dich geladen hast, dass Gott so großes Unglück über dich ausgeschüttet hat. Und so reihen sie einen religiösen allgemeinen Platz an den nächsten, in dem eifrigen Bemühen, Gott irgendwie in Schutz zu nehmen. Und Hiob wurde immer verzweifelter. Nicht nur, dass er diesen immensen Schmerzen zu ertragen hatte, musste er sich jetzt seinen Freunden gegenüber auch noch rechtfertigen. Jetzt soll er auch noch schuld sein, dass es ihm so ergangen ist. Was für Freunde, oder? Was für Freunde? Braucht man keine Feinde, wenn man solche Freunde hat. Auf der anderen Seite sind das nicht genau die Fragen, die uns nachts quälen, wenn wir in Trauer sind, die in uns sind. Diese Freunde bringen nur das zu Wort, was in uns ist. Warum ich? Was wäre, wenn? Hätte ich nicht doch? Das sind doch die Fragen, mit denen wir, wenn wir mit Trauer zu tun haben, uns selbst beschäftigen, uns zermartern. Und es gehört zu dem Großen, zu dem Überwältigenden und auch irgendwie zutiefst Schönen an der Heiligen Schrift, dass Gott am Ende des Hiob-Buches dem Hiob Recht gibt und nicht seinen Freunden. Dass Gott den Freunden des Hiob mit allen ihren frommen Phrasen den Mund stopft und Hiob anweist, für sie zu beten, denn sie haben gesündigt und nicht Hiob. Und das ist heute noch schwer zu glauben, dass Gott sich gegen alle religiösen Weltbilder, die Gott versuchen, in Schutz zu nehmen, auf die Seite der Leidenden stellt. Gott stellt sich immer auf die Seite der Leidenden und stopft denen, zumindest hier, den Mund, die versuchen, eine religiöse Erklärung zu geben für das, was einfach unerklärlich ist. Anscheinend ist Gott eine offene Frage lieber als 100 platte Antworten, und seien sie noch so fromm. Gott ist eine offene, quälende Frage lieber als 100 fromme Antworten. Der Philosoph Theodor Adorno hat einmal gesagt, das Leiden zum Sprechen zu bringen, ist eine Grundbedingung der Wahrheit. Das Leiden zum Sprechen zu bringen, ist eine Grundbedingung der Wahrheit. Wahrheit findest du nur da, wo es das schrecklichste Leid aushält. Und da ist Wahrheit. Wenn man das Buch Hiob so liest, dann hat man manchmal den ganz starken Eindruck, wenn du in Trauer gerätst, mache einen weiten, weiten Bogen um religiöse Menschen. Aber das ist nicht die eigentliche Pointe dieses Buches. Nicht gegen die Religion an sich, auch nicht gegen die Frommen wendet sich das Buch, sondern gegen einen falschen Gebrauch der Religion. Das Buch wendet sich kritisch gegen alle, die Religion für wichtiger nehmen als die Menschen, die ihnen gegenüber sitzen. Noch einmal, Hiob, dieses Buch, wendet sich gegen all die, die Religion und Gott und Gottes Erklärungen für wichtiger nehmen, als der leidende Mensch, der vor ihm sitzt. Gott ist dieser Mensch viel wichtiger als alle deine Erklärungen. Und seien sie noch so fromm. Und er warnt uns, so schnell religiöse Antworten parat zu haben auf Leid. Und ermutigt uns, Leid einfach mal stehen zu lassen. Natürlich machen die Freunde Hiobs nicht alles falsch. Im Gegenteil, ganz am Anfang der Geschichte treten sie sogar sehr sympathisch auf. Ich lese aus Hiob 2. Als aber die drei Freunde Hiobs all das Unglück hörten, das über Hiob gekommen war, kamen sie ein jeder aus seinem Ort. Eliphas von Teman, Bildad von Schuach und Zophar von Naama. Und sie wurden eins, dass sie kämen, ihn zu beklagen und zu trösten. Und als sie ihre Augen aufhoben von Ferne, erkannten sie ihn nicht und erhoben ihre Stimme und weinten. Und ein jeder zerriss sein Kleid, und sie warfen Staub gen Himmel auf ihr Haupt und saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte und redeten nichts mit ihm. Denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Das eine, was diese drei Freunde zweifellos richtig gemacht haben, ist, dass sie Hiob sofort aufgesucht haben. Sie haben nicht gewartet, bis es sich ein bisschen gelegt hat, sondern sind gleich zu ihm gegangen. Denn genau dann, wenn die Beerdigung vorbei ist, wenn alles einigermaßen geregelt ist, fällst du in ein Loch und brauchst Menschen, die für dich da sind. Und das haben die Freunde von Hiob erkannt und sind sofort zu ihm gegangen. Sie wussten, der Trauernde braucht jetzt unsere Hilfe, nicht in ein paar Monaten. Und was tun die Freunde? Sie sehen Hiob und erkennen ihn wegen der Geschwüre und alles das nicht wieder. Und sie zerreißen ihre Kleider, was man damals im Orient so gemacht hat, wenn man getrauert hat, schmeißen Asche in die Höhe und lassen die Asche auf ihren Kopf fallen. Und dann sitzen sie da, 7 Tage, 7 Nächte, ohne ein Wort. Und sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Was für eine großartige Geste, was für gute Freunde. Den Schmerz einfach mal aushalten, nicht irgendwelche Floskeln und Nichtigkeiten versuchen zu finden. Zumindest am Anfang der Trauer gibt es keine Antworten, und ob es hier auf der Erde jemals Antworten geben wird auf all deine Fragen, ist nicht klar. 7 Tage und 7 Nächte nur das Notwendigste besprechen, ansonsten einfach nur schweigend da sein, dem anderen das Gefühl geben, du bist nicht allein, ich bin bei dir. Mehr braucht es am Anfang einer Trauerbegleitung nicht. Die Bibel fordert uns auf, als Christen, fordert uns auf, tröstet euch untereinander und einer erbaue den anderen, tröstet euch untereinander. Trost, so habe ich mal gelesen, heißt, stellvertretend für jemand anders vertrauen zu können. Trost heißt, stellvertretend für jemand anders vertrauen zu können. Denn wenn dir der Boden unter den Füßen weggezogen wird, brauchst du jemanden, der für dich glaubt, der für dich vertraut, der für dich eintritt. Wenn mein eigener Glauben im Scherben liegt, brauche ich jemanden, der für mich glaubt und dessen Vertrauen ich mich hochziehen kann. Ich brauche keine platten Antworten. Ich brauche nur jemanden an meiner Seite. Und deswegen bin ich so froh, dass wir als Gemeinde vor 2 Jahren eine Trauergruppe aufgebaut haben. Es ist die Ruth Kors mit Conny Köstin-Göbel und Carsten Böhm, die einen Ort schaffen für Menschen, die in Trauer sind. Weil das so wichtig ist, dass in dieser Zeit wir als Gemeinde die Menschen begleiten. Trauer mit mir, so heißt dieser Sonntag, Trauer mit mir. Diesen Satz wird euch keiner sagen, auch wenn er den Menschen im Gesicht geschrieben steht. Aber die Menschen sehnen sich danach, dass wir mit ihnen durchs Leid gehen. Und dieser Text, den wir heute gehört haben, gibt uns 5 kleine Antworten, wie wir mit Trauer umgehen können. Der erste Punkt ist, warte nicht darauf, dass ein trauernder Mensch auf dich zugeht. Mach du den ersten Schritt. Warte nicht. Mach du den ersten Schritt auf die Person zu. Dann muss ich kurz was erzählen. Wir hatten letzte Woche jemand beerdigt aus diesem Dorf. Der ist mit 58 Jahren plötzlich umgekippt, neben seiner Frau, mitten auf der Freskas. Und es ist fassungslos für die Menschen, für seine zwei Kinder, für seine Frau, die daneben stand. Ein Mann, der alles getan hatte, um gesund zu bleiben, weil seine Mutter früh gestorben ist. Und dann stirbt er mit 58. Und was bei all der Trauer diese Familie mir erzählt hat, hat mich dann wieder hoffen lassen für uns Menschen. Sie sagten, wie viel Liebe ihnen begegnet ist, allein da auf der Freskas, dass eine Monique, die zufällig vorbeikam, sich die Zeit genommen hatte, bei ihr zu bleiben, für sie alle Anrufe zu tätigen, die Familie informiert hat, mit ihr zusammen ins Krankenhaus gefahren ist, bis die Familie kam. Und dann sozusagen übergeben hat. Sie kannten sich nicht. Dann ist sie zufällig auf der Straße, ist sie vorbeigekommen und hat sich eingebracht. Und Menschen, die der Trauernden Jacken umgelegt haben, weil sie gemerkt haben, sie friert. Dann kamen sie nach Hause und die gesamte Straße war für sie da. Menschen haben Kuchen vorbeigebracht, sind vorbeigekommen, dass sie nicht alleine waren. Es war sogar einmal so, dass sie sagten, es ist fast zu viel. Wir haben keine, aber das ist Gemeinschaft. Das ist Gemeinde. Von daher warte nicht, dass jemand den ersten Schritt auf dich tut. Ein Trauernder ist damit überfordert. Geh du den ersten Schritt. Und hab keine Angst, was falsch zu machen. Hab keine Angst, was falsch zu machen. Sich zurückzuziehen ist das Falscheste, was man machen kann. Und du musst nicht viel reden. Einfach nur da sein. Du kannst ihm sogar sagen, dass du gar nichts weißt, was du zu sagen hast. Dass du einfach mal für sie da sein möchtest und ihr zur Seite stehen oder ihm. Das vierte, mach ein verbindliches Angebot. Biete ihm oder ihr ganz konkrete Dinge an. Einfach einen zeitnahen Besuch. Ich besuche dich am Donnerstag um 16 Uhr. Oder kleine Hilfeleistungen, dass du für sie oder ihn dann den Garten, den Rasen mähst, irgendwie solche Sachen, um zu zeigen, du bist nicht verloren, nicht vergessen. Mache ein verbindliches Angebot und das letzte, meide bitte religiöse oder sonstige Sinndeutungen. Du musst nichts erklären. Du musst Gott nicht verteidigen. Sei einfach da und halte diese Fragen aus mit der Person. Was du tun kannst, ist dreierlei. Das erste ist, du kannst ihr sagen, ich bete für dich. Das zweite ist, wenn du möchtest und wenn sie möchte oder er, sag ihm, ich bete jetzt mit dir. Ich merke bei unseren Trauergesprächen, dass diese Gebete den Menschen, die einfach am Ende stehen, sehr, sehr viel bedeuten. Bete mit ihm. Und das dritte ist, glaube für ihn. Er kann nicht glauben. Er kann nicht vertrauen. Aber du kannst für ihn glauben, du kannst für ihn vertrauen. Vielleicht ist das Mitsein und das Mitfühlen und das Hinhören und unser stellvertretendes Vertrauen und Beten für die Menschen das Einzige, was wir tun können. Aber vielleicht hilft das, dass die Menschen in dieser Trauer irgendwann mal sagen können, was der Psalmist im Psalm 46 gesagt hat: Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Und der Friede Gottes und sein Trost bewahre eure Herzen und Sinne in Christus.